Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, dieses noch etwas neue Lied nimmt uns gleich hinein in den weltweiten Horizont. Denn wenn Menschen aus den Partnerkirchen Afrikas zu uns kommen und so ein richtig schwäbischer, württembergischer Gottesdienst miterleben, dann sagen sie in der Regel, so wie wir das auch sagen, schön war es, Herr Pfarrer, aber dann grauselt sich die Stirn ein bisschen und kommt dann die Frage, eins verstehe ich nicht ganz, warum steht ihr zum Beten auf und zum Singen, wo ihr Kraft braucht, daheim aus dem Zwerchfell und aus den Kniekehlen, da bleibe ich hocken. Naja gut, man kann ja mal das tun, was so im Lied einem zugemutet wird und plötzlich steht man auf und es singt sich leichter. Interessant, unsere Chöre und so, Jugendchor, Bernhard Meilstein, die stehen immer zum Singen. Naja, man kann viel lernen in der weltweiten Kirche und das macht es auch so spannend. Ich bin seit 10 Jahren dabei und ich habe noch, was das anbetrifft, keinen Tag bereut. Da wird es auch nicht langweilig. Wir sind Anfang noch vom Jahr, die Tage sind noch kurz, Sonne blendet wahnsinnig, passieren Unfälle, man muss aufpassen. Und die dunklen Stunden überwiegen noch in den 24 sogenannten Tagesstunden, aber es ist halt länger Nacht wie Tag. Wir machen uns Sorgen, was vielleicht so dieses Jahr mit sich bringt. Und immer mal legt sich Angst und Dunkelheit auf die Seele. Und auch wenn wir die Kirche betreten, die bei Ihnen so schön hell ist und daneben noch ein schöneres Gemeindehaus, dann ist nicht sofort hell in uns drin. Dass da ein Licht aufscheint über dem neuen Jahr, über uns als Kirchengemeinde, das ist erstmal gar nicht sichtbar. Das ist ein Geheimnis. Und davon spricht der Predigtext aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus damals aus der orientalischen Sicht Europa. Es waren die Fremden, die anderen, die auf dem anderen Kontinent, diese Seltsamen. An die Epheser oder Bernloch Meidelstädter geht dieser Brief, von dem wir in der Schriftlesung gehört haben. Eine verwundete Heilerin, so titelte eine Zeitung im Neckartal, als Susan Mark vor einiger Zeit bei uns in Deutschland war. Was ist das Geheimnis von Kirche? Hocke da dir, wo immer da hocket, wie es auf manchem schwäbischen Bänkle heißt? Oder sind das die Gerechten, die mit dem Heiligen Schein, die sich für was Besseres halten? Nein, ich glaube, das Geheimnis von Kirche ist, dass wir Verwundete sind und davon etwas ahnen. Dass das Dunkel der Enttäuschung, die Nacht der Ignoranz und Gewalt Spuren hinterlassen hat in unserem Leben. Und jede und jeder von uns trägt Wunden und Narben davon mit sich herum. Und Gott kennt die, kennt jede einzelne deiner Narben. Vor ihm muss ich sie nicht verstecken. Aber es ist Heilung verheißen. Als Verwundete sind wir gerufen, zu heilen, heilsam zu werden und selber darüber auch ein Stück Heilung zu erfahren. Denn Gottes Wort bringt Licht ins Dunkel. Die Heiden, wäre jetzt interessant, kurz eine Umfrage zu machen, was für ein Bild Ihnen bei diesem Wort als erstes in Sinn kommt. In der Regel denkt man an irgendwelche Eingeborenen, möglichst im Lendenschutz, in irgendwelchen Urwald oder so. Also wie gesagt, aus der orientalischen Sicht vom Briefschreiber an die Epheser, an diese seltsamen, komischen anderen Europäer, an diese Fremden da oben in Ephesus oder in Bernloch, Meidelstetten, das sind wir's. Wir sind die Heiden. Aber wörtlich steht da überhaupt kein wertender Begriff, sind die Gentes, die Völker. Also einfach diese Vielzahl, das sind die Menschen, die ein bisschen anders sind wie du selber, aber die auch Menschen sind. Also die Völker. du und ich und die Menschen in Nigeria und in Malaysia, überall auf dieser Welt, wir alle sind Miterben. Das ist ein heikler Begriff im Schwäbischen. Wenn da plötzlich jemand kommt und er miterben will, gell, jetzt hat man sich ein Leben lang darauf gefreut und der Alte ist endlich gestorben, hat die Bude freigemacht, dass man endlich noch mal renovieren kann und so. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns im Filztal läuft es so. Und dann kommt da irgendwo einer her und sagt, ich will auch noch miterben. Ja, da freust du dich nicht. Gell? Manchmal ist bei uns Christen auch so. Dass da noch andere sind, die auch dazugehören zu Gottes Weinberg und zu seiner auserwählten Schar. Aber dieser Briefschreiber sieht es nicht problematisch. Der Apostel hat eigentlich so einen Ton der Freude drin, in diesem Bibeltext. Wir alle sind Miterben, wir gehören dazu, zum Leib Christi. Wir sind Mitgenossen der Verheißung. Durch die Nachricht von Jesus Christus. Wirklich eine gute Nachricht. Mitbeteiligt an Gottes Heilungsauftrag, Licht, das hell macht, zuzulassen, auch in meinen dunklen Stellen, da wo ich sonst nicht jeden hinschauen lasse. Licht, das heilt, weiterzutragen. Es ist schon so, wie es einer gesagt hat, ein Bettler, der erfahren hat, wo es was zu holen gibt, wo es was zu essen oder zu trinken gibt, der kann eigentlich gar nicht anders, als es anderen Bettlern weiterzusagen. Und sagt, hey, da bin ich satt worden, da muss ich auch hin. Da bin ich heilsam berührt worden. A wounded healer, so bezeichnet sich Susan Mark selbst. Eine wirklich bemerkenswerte Frau. Und ich finde, der Apostel meint dasselbe, wenn er sagt, wir, die Ungläubigen, die Heiden, sind Miterben. Sie gehören mit zum Leib Christi, sie sind Mitgenossen der Verheißung. Auch schon damals ein provokativer Satz. Denn im Judentum war man im selben Irrglauben wie wir heute in der Kirche. Dicke Mauern, wir hier drinnen, wir sind's. Und die andere, oh, bin nicht so sicher. Dieser Keim der Selbstgerechtigkeit, der ist einfach bei uns tief drin. Nein, nein, sagt der Apostel, Miterben, da, guck raus, Miterben. Die gehören dazu. Auch wenn sie anders leben und glauben wie du. Und gleich dreimal dieses kurze und unscheinbare Wörtchen mit. Mit zum Leib Christi. Mit Erben, mit Genossen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie heute mitnehmen in den weltweiten Horizont von Kirche, von Gottes Reich, das größer ist als Doppelgemeinden, Verbünde, Distrikte oder Kirchenbezirke. Afrika, ein Kontinent, kein Land, wie manche meinen oder es bezeichnen. Kürzlich stand wieder in der Zeitung bei uns, das Land Afrika. Irgendwas mache ich falsch? Doch, jetzt kommt's. Nein, ein Kontinent mit, wer weiß es, wie vielen Ländern? Gell, über 50, 52, 54, irgend sowas. Viele, viele Länder, also deutlich mehr wie Europa. Und das Bevölkerungsreichste dieser Länder, weiß jemand? Ja, ganz genau. War schon ein kleiner Tipp drin, gell? Nigeria, da so am Knie Afrikas, oberhalb. Und wenn man Nigeria genauer anschaut, danke, dann oben rechts, ganz Nordosten, da liegt der Bundesstaat Borno und dort ist die Kirche der Geschwister, eigentlich Brüderkirche, Brüdergemeinde, von amerikanischen Missionaren gegründet und seit über 50 Jahren Partnerkirche der Basler Mission. Und dort lebt Susan Mark Sira und sie stellt sich uns kurz vor. Ich heiße Susan Mark Sira, ich lebe im Norden von Nigeria, verheiratet mit Mark Sira, wir haben 7 Kinder. Und Nigeria ist, wie Sie vielleicht wissen, das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Der Norden in Nigeria ist die Region mit den meisten Schwierigkeiten. Boko Haram hat so viel Zerstörung angerichtet. Der Nordosten wurde fast komplett zerstört. Es war die Intervention von Menschen wie Ihnen hier in Europa, dank deren nicht alles zerstört wurde und was unendlich viel Leben gerettet hat. Nigeria, müssen Sie wissen, haben die Männer traditionell eine starke Stellung. Aber diese Tradition wurde zum Fluch durch Terrorgruppen wie Boko Haram, die junge und schon vom Leben enttäuschte Männer anwerben und in der falschen Hoffnung auf ein besseres Leben unmenschliches Elend über ganze Regionen bringen. Das war meine Erfahrung vor 7 Jahren, als Boko Haram das Hauptquartier unserer Kirche überrannte und wir uns tagelang im Busch verstecken mussten, ohne Nahrung. Wir waren nicht die Einzigen. 95% meiner Kirche wurde in diesen Jahren von Boko Haram in die Flucht getrieben. Am stärksten davon betroffen sind die Frauen. Denn die Kinder sind von ihnen abhängig und wir Frauen haben keine Wahl. Wir sterben mit unseren Kindern oder wir leben mit unseren Kindern. Eine Frau auf der Flucht nimmt ein Kind auf den Rücken, eines in jede Hand, die größeren laufen vorne oder hinten. Da bist du überfordert. Es schafft kein Mensch. Aber die Regierung fragt nach dem Haushaltsvorstand. Das ist in Nigeria immer ein Mann. Und wenn Hilfe mal ankommt, dann geht sie an den Haushaltsvorstand. Aber sie kommt oft nicht bei denen an, die sie brauchen, die Frauen und die Kinder. Im Norden, müssen Sie wissen, ist die Bevölkerung Christen, Muslime etwa halb-halb. Boko Haram gilt als eine islamische Sekte oder Terrorgruppe und der IS, Islamischer Staat, hat sich dann verbündet oder gibt es Querverbindungen. Und trotzdem oder gerade deshalb ist die Wahrnehmung der Partner Nigeria, das Problem ist Mangel an Toleranz auf beiden Seiten, der Christen und der Muslime. Wenn ich das Evangelium predige, darf ich keine Botschaft von Hass verbreiten. Ich möchte von Licht und Hoffnung sprechen und ich möchte daran erinnern, dass auch viele Muslime zu Opfern geworden sind. Denn es gab Imame, die sich schützend, als die Terrorgruppe kam, vor die Kirche oder vor die Menschen gestellt haben. Denn man ist eine Dorfgemeinschaft und sie wurden genauso erschossen wie die Christen. Der Terror, die Extremisten machen keinen Unterschied. Es ist nicht die Religion, die sie antreibt. Es sind im besten Fall soziale Ungerechtigkeiten über Jahrzehnte. Wenn der Großvater schon kaum mehr was hatte zum Leben und der Vater völlig perspektivlos eine Familie gründen will und nichts hat zum Leben. Und dann kommt der Sohn. Und der kriegt dieses Angebot. Du kannst heiraten, was in Nigeria noch immer einen Brautpreis kostet. Du kannst ein Haus bewohnen. Du kannst Felder haben zum Bestellen. Nimm nur diese Waffe und mach bei uns mit. Und viele junge Männer lassen sich immer wieder verführen. Es war Chibok, das Lager oder der Ort, der durch die Nachrichten ging. 2014 ist jetzt her. 7 Jahre, 276 Abiturientinnen von Boko Haram entführt. Und über 200 dieser jungen Frauen sind Mitglieder unserer Partnerkirche IYN. Und ganz in der Nähe von Chibok lebt Susan Mark und hat mit diesen Familien zu tun, wo Eltern jahrelang um ihre Tochter gebangt haben. Dann wurden immer wieder Einzelne freigelassen oder haben den Weg zurückgefunden. Aber von etwa 100 von ihnen weiß man bis heute nicht, wo sie abgeblieben sind. Viele wurden gezwungen, einen dieser jungen Männer mit dem Gewehr zu heiraten. Und ja, manche haben einfach dann auch darin ihr Leben gesehen, weil sie keine andere Wahl hatten. Neben Susan Mark ist Ephraim Kadala, der Friedensbeauftragte der Kirche. Und er macht eine sehr wichtige, nachhaltige Arbeit. Er sagt, Christen haben bei uns oder hatten ihren Markt und die Muslime hatten ihren Markt, so waren die Dinge geordnet. Man ging nicht in den Markt der Muslime. Ich frage mal, waren Sie schon einmal in einem türkischen Supermarkt? Bei uns in Göppingen gibt es sowas. Aber als ich mich das erste Mal reingetraut habe, habe ich mich schon fremd gefühlt und gedacht, darf ich da überhaupt einkaufen? Werde ich gleich irgendwie komisch angesprochen? Und warum sind da die Spaghetti nicht neben den Tomaten, wie ich das sonst so kenne? Es ist schon anders. Eigentlich geht man da nicht hin, weil man Sorge hat, durcheinander zu kommen. Jetzt verstehen wir besser, sagt Ephraim Kadala, nach all diesem Terror, dass Separation, also genau dieses Leben in verschiedenen Welten, keine Lösung ist, weil sich das schlechte Bild von den anderen in den Köpfen verfestigt. Es ist auch ein politisches Problem. Teile und herrsche. So war jahrzehntelang die Separierung politisches Programm. Im Süden von Nigeria die Christen, im Norden die Muslime. Und besser kommt ihr nicht zusammen. Da kommt die Basler Mission mit ihrem 200 Jahre alten Motto aus dem Propheten Zacharia, wo es heißt, nicht durch Heer und Gewalt, sondern durch meinen Geist des Friedens und der Liebe verändere ich die Welt. Spricht Gott, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, also der Herr der Waffen und der Gewalt. Das ist Gottes Gewalt, die Kraft und der Geist des Friedens, der Verständigung, des Respekts, den anderen Menschen erstmal als einen Menschen unter Gott zu sehen, der genau so Bedürfnis und Lebensrecht hat wie ich selber. Und das spiegelt das Geheimnis des Evangeliums, dass der Friedensfürst nach Jerusalem nicht auf dem Schlachtross oder heute mit Panzer- und Pershing-Raketen einmarschiert, sondern auf einem jungen Eselsfüllen, einem Reittier, das noch nie einen Menschen getragen hat, wo man nicht weiß, wann ein das Tier abwirft. Diese Unsicherheit, diese Verwundbarkeit, das ist die Sprache des Herrn dieser Welt, des Auferstandenen. Der Herr ist über Leben und Tod. Nicht immer war sich, das gebe ich ehrlich zu, nicht immer war sich Mission dieser Losung so bewusst. Und immer wieder muss sich Mission und Kirche auf diesen Weg besinnen. Wir sind ein bisschen besinnungslos in unserer Kirche mit einer jahrzehntelangen Tradition, dass es jedes Jahr mehr Geld gibt als zuvor. Denn Geld ist Macht. Nicht? Unsere Obkirchenräte und so, die jammern seit Jahrzehnten und sagen, es wird weniger, aber die Statistiker und die Verwaltungsämter sagen, jedes Jahr seit 20 Jahren gab es mehr Kirchensteuereinnahmen. Wir schwimmen im Geld, aber das ist Macht. Sind wir uns bewusst, dass das nicht der Weg Gottes ist? Wir sollen das Geld benutzen und dürfen es auch gern sinnvoll einsetzen, ausgeben, ist ja gar keine Frage. Aber davon uns weder in Sicherheit wiegen lassen, noch uns bestimmen lassen, das ist die Riesenherausforderung. Und auch deshalb, glaube ich, brauchen wir Partner weltweit, um einfach zu sehen und erfahren, wie das Leben in zwei Dritteln der Welt anders bestimmt wird, von Geldknappheit, von Ressourcenmangel. Und da haben wir tatsächlich die verdammte Pflicht, vieles von unserem Wohlstand dahin zu schieben. Aber nicht nur Geld, sondern Partnerschaft, Miteinander, Interesse, Neugier, Offenheit. Denn die Partner, Susan Mark oder Ephraim Kadala und andere sagen, das Schlimmste, wisst ihr, das Schlimmste ist, nicht zuerst die Gewalt, obwohl sie ja so viel Schlimmes anrichtet. Das Schlimmste ist, das Gefühl zu haben, wir sind von Gott und der Welt verlassen. Und dagegen können wir was tun, miterben, die anderen reinlassen in unsere gottesdienstlichen Gedanken, in unseren Alltag. Keine Woche vergehen lassen, wo ich nicht mich einmal informiere über das Ergehen der anderen dieser Welt. Die Nachrichten betend zu hören. Nicht, wenn was von Nigeria kommt, denke ich an die Partner der Partnerkirche oder Südsudan oder wo immer die Partner sind, Peru. Hass macht blind. Und deshalb ist so wichtig, dass Christen ja die Fäuste ballen, aber eben nicht zum Kampf, sondern zum Gebet und zur Stärkung. Es ist ein Foto aus einer dieser Trauma Workshops. Und Susan Mark und Ephraim Kadala sehen darin einen wesentlichen Teil ihrer Friedensarbeit, dass sie sich um Opfer von Gewalt kümmern, dass sie sie nicht alleine lassen, dass sie diese Mutter, die ihre Kinder nicht mehr versorgen kann, weil sie sagen, ihr Gefühl, ihre Emotionen sind abgestorben. Das ist wie ein Tod im lebendigen Leib, wie abgeschnitten sozusagen die Nerven oder dieses Empfinden für den anderen und die Kinder verwahrlosen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Mutter einfach nicht mehr kann, emotional. Und sie sagen, so haben wir viele, viele Kirchenmitglieder und Gemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft, in der Gesellschaft, und wir suchen sie auf. Wir laden sie ein in solche Workshops und wir laden sie ein zu erzählen, dass sie wieder Worte finden für das, was ihnen widerfahren ist. Denn wir hören zu. Denn das Schreckliche an dieser Gewalt, gerade gegen die Frauen, ist ja, dass eine Frau, die dann vergewaltigt wurde, nicht nur diese Gewalt erlebt hat, sondern auch von ihrer Familie, von ihrem Dorf verstoßen wird. Sie habe dann ihre Ehre verloren und gilt als nicht mehr sozusagen genehm, darf bestimmte Häuser nicht mehr betreten oder so. Und diese Isolation, dieses zweite Mal Sterben, können wir uns vorstellen, was das in Menschen kaputt macht, auslöst. Und dann ist eine Stimme, die zuspricht und die einen Raum eröffnet. Hier darfst du sein, hier darfst du erzählen. Das ist tatsächlich Licht in dunkler Nacht. Und so sagt Ephraim Kadala, wir haben uns überwunden. Kommt das schon oder können wir eine weiter? Nee, zurück. Haben wir eine übersprungen? Nochmal zurück. Ja, das sind die Kathedralen der Tränen. Also, dass wir Leute einladen, teilzunehmen, und wir laden auch Täter ein. Es gibt auch Menschen, die mit ihrer Schuld nicht leben können und traumatisiert werden dadurch. Aber diese Täter müssen bereit sein, sich die Geschichten der Opfer anzuhören. Und er sagt, es sind manchmal dann Momente, da zerreißt sich schier, wenn das Opfer erzählt. Und da sitzt einer dabei, der selber mit den Waffen hantiert hat. Und da fließen Tränen, Kathedralen der Tränen. Und es zeigt sich dann etwas, nächstes Folie, von dieser Kraft des Geistes Gottes, nicht? Die geballte Faust, die kann zerstören, aber sie kann auch sozusagen diese Kraft sichtbar machen, dass eigentlich unmöglich ist, dass so ein Mensch wieder ins Leben zurückfindet, dass Emotionen wieder fließen, dass ein Mensch wieder Anteil nehmen kann an sich selber, sich spürt und den anderen wieder Verantwortung zu übernehmen bereit ist, dass das geschieht. Der Hass macht uns blind, aber vielleicht bauen wir neue Mauern, nur die Mauern bringen uns nicht weiter. Wenn man Kinder fragt, was sie möchten, dann bekommt man erstmal zur Antwort, wir möchten, wenn wir groß sind, unsere Nachbarn umbringen, weil die waren verantwortlich für den Tod unserer Eltern. Und deshalb ist so wichtig, nächste Folie, dass die Hilfe von außen die Menschen nicht klein macht. Wie heißt es so schön, gib einem Menschen einen Fisch, dann hat er einen Tag zu essen, gib ihm eine Angel und er ist versorgt. Er kann sich selber versorgen. Diese Nähmaschinen, die ohne Strom zu betreiben sind, sind eine Form, die Menschen in eine Existenzsicherung zu bringen, dass sie mit eigenen Händen das Geld verdienen können. Und das gilt gerade für die Frauen, die das von der Gesellschaft her nicht ermöglicht bekommen. Ich möchte nicht abhängig werden von Hilfe aus Europa. Ich möchte selbst meinen Lebensunterhalt verdienen, sagen die Partner. Und darin ermutigen wir sie. Und Susan Mark sagt, für mich hat das bedeutet, mich nicht zum Opfer machen zu lassen und meinen Wunsch auszusprechen. Ich möchte als Frau an unserem Seminar, an unserer Hochschule, wo Pfarrer ausgebildet werden, unterrichten. Und das hat erstmal ein kleines Erdbeben ausgelöst. Es geht doch nicht, du als Frau. Aber sie hat sich nicht abbringen lassen. Sie hat gesagt, wir haben nur eine Chance, diese Gesellschaft im Sinn Gottes zu verändern, wenn unsere Pfarrer, wenn ihr schon noch keine Frauen zulasst in der Ordination, dass wenigstens die Pfarrer von einer Frau sich sagen lassen und lernen, wie wir Frauen funktionieren und auf was sie achten müssen in der Seelsorge und im Miteinander. Übersetzer Es braucht Menschen, die Lebenswirklichkeit übersetzen in andere Lebenswelten. Und jetzt fragen Sie vielleicht, was hat es mit mir zu tun? Ist ja berührend und belämmernd, aber wir sind ja hier in Bernloch und Meildestetten und der schönen Schwäbischen Alb. Ja, es gibt viele gute Bemühungen der Vereinten Nationen, gemeinschaftliche Absprachen zu treffen und zu tragfähigen Konfliktregelungen zu kommen. Aber warum haben diese Bemühungen so wenig Erfolg? Warum bewirken die Hinweise auf Menschenrechte so wenig? Warum erweist es sich so schwierig, ein bescheidenes Ziel wie den Interessenausgleich zu erreichen? Nun, die Kraft im Kleinen und Großen, das umzusetzen, was dran ist, das hat auch etwas mit dem zu tun, woher wir unseren Wohlstand beziehen. Deutschland verdient jedes Jahr 10 Milliarden Euro, setzen wir um durch Export von Waffen und Ausrüstung. Und noch immer sehen wir nicht, wohin uns das führt. Komm zum Schluss, denn ich habe Susan Mahl gefragt, was gibt dir Hoffnung? Und Susan Mahl sagt, ich sehe viel Grund zur Hoffnung. Alles, was begonnen hat, hat ein Ende. Was passiert ist, stärkt unser Vertrauen in Gott und unseren Sinn, dass du alleine nichts erreichen kannst, nur miteinander. Gemeinschaft macht stark und dafür brauchen wir euch, ihr Schwestern und Brüder in Europa. Und ich frage nochmal, Susan, was können wir für euch tun? Und sie sagt, ihr könnt euch informieren und beten, ihr könnt eure Solidarität zeigen und immer wieder im Gespräch mit Journalisten, Bundestagsabgeordneten oder Verantwortungsträgern uns erwähnen, unsere Not, den Terror dieser Welt und die Frage, was bedeutet für Deutschland Weltverantwortung. Ihr könnt vor Ort in eurem Alltag sparsam mit Ressourcen umgehen. Denn wer sieht, wie die Förderung von Rohöl, Koltan und anderen Rohstoffen aus Afrika unsere Lebensbedingungen dort zerstört, der kann doch nicht gedankenlos immer mehr verbrauchen. Fragt aktiv nach fair gehandelten Produkten. Unsere Erzeuger können nur ein menschenwürdiges Leben führen, so wie er auch, wenn man für sein Produkt einen fairen Preis bekommt. Setzt euch dafür ein. Jeder kann etwas einbringen, besonders wir Frauen, denn wir sind gleich viel wert wie die Männer. Gott will uns als Botschafterinnen gebrauchen. Und dann kommt ein Satz, der mich sehr bewegt. Obwohl ich ein Opfer bin, sehe ich mich selbst nicht so. Durch das Vergeben übernehme ich Kontrolle über mein Leben. Und ich muss sagen, bis dahin habe ich das noch nie so gesehen. Ich wusste, Vergebung ist doch ein Geschenk Gottes und dann wirst du frei und so. Aber die Erfahrung ist manchmal anders, nicht? Da hast du Vergebung zugesprochen bekommen, aber es nagt doch noch irgendwie in dir. Den Menschen von Boko Haram zu vergeben, sagt ein Opfer der Gewalt, wie Susan Mark, bedeutet nicht, dass das Unrecht aufgehoben wird, aber es macht mich frei. Lassen wir uns von diesem Beispiel ermutigen. Du kannst Licht und Salz sein in deiner Umgebung. Du musst nicht Opfer bleiben. Gottes Licht möchte deine Verletzung heilsam verändern, deine Bitterkeit, das, wo du dich als Opfer erlebst, verwandeln. Du darfst Kontrolle übernehmen über dein Leben durch Vergeben. Denn dem anderen zu vergeben bedeutet nicht, dass das Unrecht aufgehoben ist. Aber Gottes Licht leuchtet auf. Es macht dich frei.